Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Hallo Maurice.
Servus Helmut. Ja, es ist ein Stück weit anders hier bei Instagram jetzt nach dem Update. Deswegen war ich so ein bisschen irritiert, was ich machen muss.
So, aber jetzt funktioniert es ja hoffentlich.
Ja, ich höre dich gut. Hörst du mich auch gut?
Ich höre dich auch sehr gut und ich hoffe, dass alle, die jetzt hier uns zuhören, uns auch gut verstehen und hoffentlich auch sehen können.
Ja. Vielleicht noch ein kleiner Rahmen zum Einstieg. Also wir haben ja schon mal vor, ist bestimmt auch schon wieder 6 bis 8 Wochen her, einen Livestream gemacht zu den wichtigsten Büchern in Bezug auf Börse, Aktien etc. Und der Livestream ging dann auch wieder 2 Stunden. Ne? Wir haben viel geredet und wir haben heute mal als Ziel, einen Livestream im Grunde jetzt zu machen zu den wichtigsten Büchern außerhalb der Börse. Und sehr, sehr wahrscheinlich werden wir das in 2 Teile stückeln, weil wir hatten gerade schon telefoniert.
Ich habe schon ausselektiert. Einmal. Zweimal. Ja. Dann kommen hier nochmal. Also ich glaube, das ist wohl eher was für 3 oder 4 Livestreams, weil ich habe mal gesagt, ich mache es jetzt chronologisch. Also ich werde mit ganz alten Büchern anfangen, die ich teilweise vor 40 Jahren gelesen habe. Und dann arbeiten wir uns hoch. Und wenn wir dann, ich sag mal, heute nur bis 1987 kommen, dann alle Wochen bei 1988 weitermachen.
Ja. Nee, es ist ja auch in Ordnung. Dann haben wir einen zweiten Teil und vielleicht sogar einen dritten Teil und werden den nächsten dann in 6 Wochen machen. Lass uns doch mal starten. Was ist denn das älteste Buch, was du da liegen hast?
Das älteste Buch, das ist sogar noch Ende der 70er Jahre. Ich müsste jetzt mal genau gucken, wann es geschrieben ist. Es ist Ende der 70er Jahre. So, lass mal schauen. Also zuerst wurde das herausgegeben 1975. Also es ist ja schon ein etwas älteres Buch. Ich habe es allerdings nicht 1975, sondern ich habe es dann erst so 8, 9 Jahre später, 1984, gelesen. Aber ich habe es dann 4 oder 5 Mal gelesen. Und wir sprechen heute nicht über Börse und Finanzen, aber irgendwie hat dieses Buch dann am Ende doch ein bisschen was damit zu tun. Denn der Titel dieses Buches heißt Die Bankiers. Ja? Und zwar ist das ein Buch, was ich heute auch noch für hochinteressant finde, weil es gibt einen relativ guten Einblick in die Bankgeschichte überhaupt. Und bei mir war das ja damals so, ich hatte ja 1982 mit der Börse angefangen, das hatte mich ja fasziniert, habe aber beruflich was ganz anderes gemacht. Und dann habe ich natürlich angefangen, auch Bücher zu lesen über das Bankgeschäft. Und Die Bankiers ist jetzt allerdings ein Roman. Das ist jetzt also praktisch jetzt kein Sachbuch über Banken, sondern ein Roman, der aber sehr, sehr realitätsnah ist, was ich dann später auch eben bestätigt gefunden habe, als ich dann selbst eben ja praktisch dann 6 Jahre später, 1990, Banker wurde. Und dieser Roman beschreibt die Geschichte einer amerikanischen Großbank, die praktisch von einem Familienpatriarch geführt wird. Und dieser Familienpatriarch aber eben praktisch dann seinem Management bekannt gibt, dass er schwerst an Krebs erkrankt ist und praktisch noch eine ganz kurze Zeitspanne zu leben hat. Und er hat seine Nachfolge noch nicht geordnet. Und er lässt dann durchblicken, dass es in dem Direktorium der Bank praktisch 2 Bewerber gibt, die für ihn potenzielle Nachfolger als Präsident der Bank werden können. Und diese beiden Persönlichkeiten, und um die dreht sich dann das ganze Buch, das sind 2 Bankercharaktere, die wir heute auch noch haben, 40, 45 Jahre später. Aber ich sag mal, sie beschreiben den guten und den schlechten Banker. Da ist zum Beispiel der erste Banker, das ist der gute Banker, der sagt, okay, Bank ist Verantwortung, das ist langfristig stabiles Bankgeschäft mit sicheren Krediten, langfristige Ausrichtung der Bank, das sind zwar vielleicht dann anfangs geringere Erträge, aber nachhaltig und langfristig dann sehr sichere und stabile Erträge. So, und der andere sagt, ja, aber ich will ja jetzt Präsident werden und das will ich jetzt in den nächsten Monaten, wenn eben der jetzige Präsident dann verstorben ist. Und der geht dann eben, sage ich mal, sehr ehrgeizig vor. Und geht natürlich auch riesige Risiken ein. Also das heißt, er versucht dann eben durch kurzfristige irre Zahlen also aufzufallen, den anderen Direktoriumsmitgliedern, die ihn dann wählen sollen. Und geht dann also praktisch mit einem riesigen amerikanischen Konzern ein riesiges Kreditvolumen ein, was eigentlich sogar die Regeln, in welcher Höhe Banken nur Kredite an einen einzigen Kunden vergeben können, sprengt. Ja? Und was sich dann eben abzeichnet, er ist, ich sag mal, so fixiert auf dieses Geschäft, dass er eben diesen riesigen, kurzfristigen, schnellen Ertrag macht, dass er die Risiken dieses gigantischen Konzerns nicht sieht, weil dieser Konzern entpuppt sich dann, nachdem man diese riesige Kreditlinie gesprochen hat, so als Wirecard. Nämlich, das ist ein vollkommen verfaultes Unternehmen gewesen. Und was mir eben so gut gefallen hat, also es gibt einen sehr guten Einblick ins Bankgeschäft und eben auf welche Art und Weise man eben Banken führen kann. Getrimmt auf kurzfristige, sehr, sehr instabile Profite, so wie das ja auch in der Bankkrise 2008, 2009 war. Also vor allen Dingen die Banken, die ja eben da, ich sag mal, mit einer ganz heißen Nadel dann diese spekulativen Geschäfte gestrickt hatten. Die sind dann ja praktisch alle reihenweise aus der Kurve geflogen, ja. Und das ist eben das Interessante und das hat mich eben sehr, sehr, sehr geprägt. Das ist selbst ein Buch, was ich dann heute noch mal so alle 4, 5 Jahre in die Hand nehme und sage, jetzt liest du es noch mal, ja. Es ist knapp 600 Seiten dick. Also, und die Geschichte endet dann so, dass zunächst dieser Banker, der halt kurzfristig so brilliert mit diesem faulen Kredit, eben natürlich zunächst eben die besten Karten hat, Präsident zu werden. Aber als dann eben dieser Kollaps dieses amerikanischen Großkonzerns, wo die Bank jetzt praktisch, ich sag mal, also weit über den erlaubten Limits auch Kredite gesprochen hat, dann praktisch in der zusammenbricht. Da fällt natürlich die Karriere dieses einen Bankers zusammen und es endet dann auch dramatisch, dass sich dann zum Schluss dieser eine Banker, der gescheitert dann ist, sich dann auch am Ende das Leben nimmt. Ja, aber es zeigt eben, das ist Bankgeschäft und ich kann heute als Banker selbst sagen, es ist sehr realitätsnah. Und ich sag mal, dieses, wo wir ja auch immer wieder sagen, Gier frisst Hirn auf, ja, und es beschreibt eben sehr gut die verschiedenen Charaktere von Menschen, ja, und wie man eben Geschäfte macht und wie man sie möglicherweise vielleicht eher nicht machen sollte.
Und sag mal, Helmut, liest du viele Romane oder hast du viele Romane bisher gelesen? Weil das ist jetzt ein Roman, hat aber trotzdem einige Learnings für dich.
Ja. Also ich hab früher mehr Romane gelesen. Heute lese ich eigentlich relativ wenig Romane und bin sehr stark eben auf Sachbüchern, ja, das also ich lese immer noch mal den einen oder anderen Roman, aber ich interessiere mich halt heute eben sehr stark für Dinge wie Politik und Wirtschaft und lese da eben sehr viel, weil man das Spektrum an Büchern, ich meine, das weißt du besser als viele, ist eben unerheblich. Also wenn es danach ginge, alle Bücher zu lesen, die wir gerne mal lesen wollten, ja, also dann bräuchte der Tag vielleicht noch mal 10 Stunden mehr.
Okay, ich erinnere mich, dass du im letzten Livestream ein Buch vorgestellt hast, was auch keinen unmittelbaren Börsen- oder Aktienzusammenhang hatte. Das war aber deutlich älter. Das war nämlich Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Und das stammte aus den 30er Jahren. Und
Richtig, ja.
jetzt haben wir quasi 45 Jahre übersprungen.
Ja, richtig, ja.
Ja.
Aber das zeigt ja eben auch sehr schön, weil dieses Buch von Napoleon Hill gehört ja auch zu meinen absoluten Lieblingsbüchern, ja, dass gewisse Dinge relativ zeitlos sind. Ja, das ändert sich nicht. Ja. Also an der Börse. Ja, ist das ja seit 400 Jahren identisch. Ja. Ich meine, die Börse funktioniert heute anders als vor 400 Jahren. Aber die Treiber an der Börse, nämlich Gier, Gier und Angst. Ja, das hat die Leute befallen vor über 400 Jahren, als wir die Tulpenhosse in Amsterdam an der Börse hatten. Und das befällt die Leute heute, wenn sie dann, sage ich mal, in Bitcoin spekulieren. Ja, wo kein Mensch weiß, wie geht das Spiel aus. Wir wissen bei der Tulpenblasenhosse an der Amsterdamer Börse vor ein paar hundert Jahren, wie das ausgegangen ist. Es hat dann eben für die meisten Anleger im Desaster geendet. Beim Bitcoin ist das Spiel noch nicht entschieden.
Ja, ich habe noch mal zwei Bücher, die ähnlich alt sind wie das von Napoleon Hill, nämlich einer meiner Lieblingsautoren, wenn nicht der Lieblingsautor von mir, ist Dale Carnegie. Mhm. Und die beiden Bücher, einmal Wie man Freunde gewinnt und das andere ist Sorge, dich nicht lebe. Hast du die beiden auch gelesen?
Nein.
Nee. Wie man Freunde gewinnt, ist ein, ich glaube, der englische Titel ist besser, How to Win Influence People and Friends. Also, weil ich habe schon vielen das Buch empfohlen und dann sagen die, Maurice, willst du mich beleidigen? Ich habe doch schon ein paar Freunde, ja. Das Buch beschreibt aber zwischenmenschliche Kommunikation, zwischenmenschliche Umgangsformen, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Und die Fähigkeit, mit anderen Menschen umzugehen, ist für mich einer der wertvollsten Fähigkeiten, die du haben kannst für dein Leben, ja. Weil wenn du verstehst, wie du mit anderen Menschen umgehst, dann wirst du es deutlich einfacher haben. Und das Spannende an diesem Buch finde ich, dass es eben auch so saualt ist, ja. Also ich glaube auch in den 30er Jahren war die Erstausgabe 1936 oder 37. Und diese zwischenmenschlichen Regeln sind nach wie vor höchst aktuell. Die Beispiele sind ab und zu ein bisschen veraltet, aber du kannst sie enorm transformieren auf diese Zeit. Und ich bin ja Vertriebsleiter und ich habe es im Verkauf schon so oft benutzt. Und dieses Buch hat mir im Grunde schon Millionen Umsätze gebracht. Deswegen bezeichne ich es immer ganz gerne als meine persönliche Bibel, weil es eben meine Umgangsregeln in der Kommunikation und mit Menschen sehr, sehr geprägt hat. Deswegen ist das eine Empfehlung. Und im selben Atemzug zu nennen, Sorge, dich nicht lebe, auch von Dale Carnegie, auch in den Jahren geschrieben, weil es dir den Umgang mit Sorgen lehrt. Und wir alle haben Sorgen und keiner bringt uns aber bei, wie wir mit Sorgen umgehen, ja, was Sorgen überhaupt sind. Und wenn wir lernen, wie wir besser mit Sorgen umgehen können, wie wir Sorgen besser einordnen, dann ist das ein weiteres enorm wertvolles Skill für unser Leben, was unser Leben deutlich vereinfacht. Deswegen mein Tipp, ja, meine enorme Buchempfehlung, Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt und Sorge dich nicht lebe.
Du hast gesagt, du hast jetzt zwei, das war jetzt ein Buch, weil du sagst, du hast zwei Bücher. Soll ich jetzt weitermachen?
Oder? Nee, es sind genau zwei. Also das eine sind quasi zwei Bücher von einem Autor gewesen. Ja, also der eine Titel ist Sorge, dich nicht lebe und der zweite Titel ist Wie man Freunde gewinnt.
Ja, nee, super. Nee, also bei mir ist jetzt, sage ich mal, wenn ich jetzt mir mal das nächste dann herausnehme, das ist ein Buch, also ich sage mal vielleicht nochmal auch zu diesen Bankiers. Diese Bankiers, weil ich das eben gelesen habe und mich eben dann, sage ich mal, das so faszinierend fand, das Bankgeschäft, ja, hat mich das eben dann so in den Jahren, wo ich das gelesen habe, 84, 85 eben, war das auch nachher so eine der Anstöße, dass ich gesagt habe, nein, du musst ins Bankgeschäft gehen, weil dir macht ja nicht nur die Börse, sondern dich fasziniert eben dann auch nicht nur die Börse, sondern auch das Bankgeschäft. So. Und dann das zweite Buch, das ist ein Buch, das heißt ganz einfach, das heißt Alfred Herrhausen. Das ist nicht derjenige, der das Buch geschrieben hat, sondern Alfred Herrhausen, einige kennen ihn vielleicht noch, er war mal der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank. Aber eben auch Mitte der 80er Jahre, also auch zu der Zeit, wo ich eben im Prinzip immer mehr mit dem Gedanken schwanger ging, eben dann selbst Banker zu werden. So, und Alfred Herrhausen war eine extremst außergewöhnliche Persönlichkeit, also weit also man kann sagen, Jahrzehnte der Gesellschaft voraus. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast oder einige haben es vielleicht. Ich hatte vor 2, 3 Tagen, hatte ich zum Beispiel eine Story, in einer Story eben praktisch zwei, drei Sätze über Alfred Herrhausen geschrieben, wo man sagt, ja gut, die Sätze könnten ja von letzter Woche gewesen sein. So. Es ging darum, um eine Rede, die er Anfang Dezember in New York halten sollte, um das Redemanuskript. Das Redemanuskript wurde dann eben in dem Buch veröffentlicht. Er hat dann eben diese Rede Anfang Dezember 1989 nicht mehr gehalten in New York, weil er am 30.11.1989 in Bad Homburg von Terroristen ermordet wurde. Also man weiß es bis heute nicht hundertprozentig, man nimmt an, es waren eben Terroristen der RAF, und er hat damals eben schon viel eben nachgedacht über Lösungen, die ganz wichtig sind, eben über Armutsprobleme, eben die zunehmende Ungleichheit in der Gesellschaft, nicht nur innerhalb eines Landes, sondern auch praktisch zwischen Nord und Süd, also zwischen Ländern wie Afrika und eben auch dem reichen Europa. Er hat damals eben gesagt, wir müssen endlich mal die internationale Schuldenkrise und die Verschuldung in den Griff bekommen. Das war damals natürlich viel geringer als heute. Er hat damals schon gesagt, wir müssen entschieden eben globalen Terrorismus und internationalen Terrorismus bekämpfen. Wir müssen eben sehen, dass die drohende Überbevölkerung eben die Menschheit eben ausreichend zu ernähren, Armut zu beseitigen und vor allen Dingen die nahende ökologische Katastrophe in den Griff zu bekommen. Ja, also Dinge, die heute, ja, wenn wir das letzte Thema jetzt neben Klimawandel praktisch jetzt weltweit eben, ich sag mal, zu einem der absoluten Top-Themen gehören. Und die Deutsche Bank wurde ja bis Mitte der 80er Jahre, weil sie einfach so eine dominante Bank war. Sie hat ja Deutschland regiert. Ja, meine, damals gehörten ja der Deutschen, war ja die Deutsche Bank nicht nur die Deutsche Bank, sondern die Deutsche Bank war ja auch Großaktionär, sage ich mal, bei Daimler, also bei Mercedes-Benz, die war ganz groß beteiligt bei der Allianz. Also das war ja wirklich so ein Netzwerk, wo man sagte, der Deutschen Bank gehört also praktisch sozusagen irgendwie, ja, ich sag mal, 30% aller DAX-Werte. Und deswegen wurde die Deutsche Bank eben immer, das ist historisch, immer von 2 CEOs geleitet. Man hat gesagt, diese Bank ist so dominierend, man kann diese Bank nicht von einem alleine führen lassen. Und Alfred Herrhausen war der Erste, wo man dann zugelassen hat, dass er diese Bank alleine führen darf. Ja? Und es war beschrieben hat das Buch ein Herr Dieter Balkhausen, der war damals zu seiner Zeit ein sehr bekannter Mensch beim zweiten deutschen Fernsehen, beim ZDF. Ja. Und auch heute, sage ich mal, wenn man dieses Buch von Alfred Herrhausen einfach nochmal durchliest, ja, findet man viele Dinge, und ich sag mal, wäre er nicht 1989 ermordet worden und wäre vielleicht eben noch, weil er war eigentlich noch gar nicht so alt, als er ermordet wurde, er war Ende 50 und hätte also die Bank also noch locker 6, 7, 8 Jahre führen können, dann bin ich mir sicher, wäre die Deutsche Bank heute möglicherweise eine andere Bank.
Ja. Und das Zitat, was du die Woche in deiner Story hattest, hast du das nochmal zur Hand? Ich fand das so, ja, schön, weil das so aktuell war.
Es ist ein ganz, ganz, also ich sag mal, das, was mich am meisten von ihm geprägt hat, das ist ein Satz, das ist auch, glaube ich, am bekanntesten von ihm, dass er gesagt hat, wir müssen das, was wir denken, auch sagen. Wir müssen das, was wir sagen, dann auch tun. Und wir müssen das, was wir dann tun, auch sein. Also einfach geradlinig, ja, also, und das ist ja, es gehört für mich, also es ist für mich heute auch noch ein Leitsatz, eben einfach ehrlich, aufrichtig, weil wir wissen ja heute, es gibt viele, die sagen irgendwas und denken es vielleicht ganz anders, oder viele sagen was, aber sie setzen es nicht um, sie tun es dann nicht, ja. So, und das ist für mich eben, ich sag mal, eins der wichtigsten Zitate, was mich heute eben auch noch lenkt.
Ja, sehr cool. Und ich mache mal weiter mit einem nächsten Buch. Ich habe es dir gerade mal zur Hand. Das nennt sich So denken Millionäre. Ja. Das beschäftigt sich im Grunde nur mit dem Mindset zum Thema Geld. Weil ja, ich stelle ganz oft fest, und da bin ich mal auch auf deine Meinung gespannt, dass viele Menschen sehr, sehr negative Glaubenssätze zum Thema Geld haben. Wenn ich sie frage, ob sie gerne mehr Geld hätten, dann sagt zwar jeder ja, nur die unterbewussten Glaubenssätze zum Thema Geld sind häufig sehr, sehr negativ geprägt. Und das hat völlig unterschiedliche Gründe. Man bedenke eins, die Medien, welches Bild die Medien häufig über sehr vermögende Menschen prägen. Ja, wir hatten es auch die Woche wieder gehabt, ne? Ich glaube, das hattest du auch mal in deiner Story mit aufgegriffen, diese Headlines. Mehr Steuern, die reichsten Menschen der Welt bezahlen, ja. Und dann wird gesagt, die zahlen prozentual nur, weiß ich, 0,5 bis 1,5 Prozent Steuern, was aber vergessen wird zu sagen, dass sie ganz normale Steuern auf Gewinne gezahlt haben, aber ja nicht auf ihren Vermögenszuwachs, ne? Also du zahlst genauso wenig Steuern, wenn der Aktienkurs mal von deinen Aktien um 5% hochgeht. Du zahlst natürlich auch erst Steuern, wenn du sie verkaufst. Aber das erfährt man dann erst, wenn man tiefer reinguckt, ja. Die Headline der Medien ist erstmal, dass reiche Menschen Betrüger sind, ja, dass reiche Menschen sich nicht an die Regeln halten, ja. Dieses Bild wird über die Medien ständig verkauft. Bedenke auch, was in den ganzen Hollywood-Filmen häufig der Fall ist. Wer sind da die Guten und wer sind die Schlechten? Ne? Wer ist bei Robin Hood der Gute, ja? Bei Robin Hood sind die Reichen wieder die Bösen, ja. Und sowas passiert ständig über die Medien, über die Filmindustrie. Und damit setzen sich aus meiner Sicht ganz negative Glaubenssätze zum Thema Geld. Und wenn ich unterbewusst denke, dass Reichtum dazu führt, dass sich mein Charakter verschlechtert, dann werde ich niemals reich, ist doch ganz klar, weil mein unterbewusstes Denken das schon verhindern wird. Und deswegen finde ich dieses Buch, So denken Millionäre, sehr schön, weil es schon sehr plakativ, auch sehr aggressiv gewisse Mindset-Themen aufgreift und sagt, so denken reiche Menschen, so denken arme Menschen. Also immer schwarz-weiß. So hart ist die Welt natürlich nicht, so schwarz-weiß. Aber in dieser Brachialität bringt er das, wie ich finde, sehr schön rüber. Und deswegen ist das für mich eine Empfehlung zum Thema, ja, Money Mindset. Und mal seine eigenen Glaubenssätze auch zum Thema Geld zu hinterfragen. Welche Erfahrung hast du damit gemacht? Glaubenssätze zum Thema Geld in deinem Umfeld mit anderen?
Ja gut, ich sag mal, in der breiten Öffentlichkeit wird ja, ich sag mal, das Besitzen von Vermögen und Geld, wie jetzt eben mit diesen Zeitungsartikeln oder dass jetzt da ja praktisch diese Steuererklärungen von diesen Leuten durchgereicht wurde auf irgendeine Quelle, ja, dass es dann hieß, also im Endeffekt, ja, Leute wie Elon Musk zahlen ja so gut wie gar nicht Steuern. Jetzt muss man dazu natürlich mal sagen, ich meine, wenn der Elon Musk mal irgendwann Tesla gegründet hat und da war dieses Unternehmen vielleicht ein paar Millionen Dollar wert und heute ist es eben ein paar hundert Milliarden wert, sein Anteil, 200 Milliarden wert, dann hat er ja noch nicht einen einzigen Euro damit verdient. Ja? Ich hatte ja so eine Story gemacht, wenn ich vor 10 Jahren 10.000 Euro in eine Aktie investiert habe und die ist heute 94.000 Euro wert, wie diese Caterpillar, wie ich das vorgestern geschrieben habe. Ich kann mir von diesen 83.000 Dollar Kursgewinn auf diese Aktie, kann ich mir nicht mal ein Cappuccino oder ein Eis kaufen. Ich habe im Jahr 2011 oder 2009 war der Kauf, im Jahr 2009, ja, ich habe die Abrechnung da gestern oder vorgestern mal gezeigt in der Story, ja, da habe ich eben 11.000 Dollar für diese Caterpillar-Aktien bezahlt. Das Geld ist weggegangen von meinem Konto. Ja, das ist seitdem steckt das in diesen Aktien. Und ich müsste die Aktien heute verkaufen und dann könnte ich eben diesen Kursgewinn von 83.000 Dollar eben dann ausgeben oder da könnte ich mir dann mehr als ein Eis für kaufen. Ja? Aber Tatsache ist, bisher habe ich nur Geld ausgegeben für die Aktie. Einziger Unterschied, und das muss ich natürlich auch versteuern, das ist die jährliche Dividende, die ich von Caterpillar bekomme. Da kann ich mir dann bei warmem Wetter auch mal ein Eis oder ein Cappuccino leisten. Ja? Aber die Medien, die verzerren das eben immer, die verzerren das immer so. Ich meine, was ist denn, wenn, was ich nicht glaube, aber was ja auch nicht 100% ausgeschlossen werden kann, was ist denn, wenn Tesla in 3 Monaten pleite geht? So, und dann sind die ganzen Milliarden von Elon Musk wieder weg. Ja, würde er dann seine Steuern zurückbekommen, die er auf die unrealisierten Gewinne zu zahlen? Nein, also, ein Vergleich. Wir haben eine Einkommensteuer und die Einkommensteuer bemisst den Ertrag. Also, das sind Journalisten und deswegen sind es ja Journalisten. Die werden nie zu Geld kommen, wenn die sowas schreiben, weil die eben ihr ganzes Leben schreiben müssen, weil allein so ein Artikel zeigt, dass sie von Geld wenig verstehen, ja. Weil sie vermischen nämlich hier eine Ertragssteuer mit einer Substanzsteuer. Ja? Auf Vermögen gibt es keine Ertragssteuer. Eine Ertragssteuer gibt es auf Einkommen. Ja? Eine Substanzsteuer auf Vermögen kann ich einführen in Form einer Vermögenssteuer oder im Todesfalle im Fall einer Schenkungs- und Erbschaftssteuer. Das sind dann Substanzwerte. Da geht es nicht darum, wie ertragreich das ist. Ja, wenn du eine Immobilie vererbt bekommst im Wert von 2 Millionen und wenn die leer steht und die Miete null ist, musst du trotzdem eben darauf Erbschaftssteuer zahlen. Auf der anderen Seite, wenn die Immobilie eben nicht vererbt wird, ist aber vermietet und du bekommst dann jedes Jahr 60.000 Euro Miete, sind das natürlich Ertragssteuern in Form von Einkommensteuern. Die Miete muss versteuert werden. Ja, aber hier vermischen ja eben praktisch diese Journalisten in ihrer Halbweisheit, die sie haben, praktisch eben Ertragssteuern mit Substanzsteuern. Und das ist im Prinzip, das ist Wahnsinn eigentlich.
Ja. Ja, und das ist mir die Woche eben auch aufgefallen und ist, wie ich finde, so ein klassisches Beispiel für die Medien. Du hast ja, ich sehe schon von Weitem, du hast ja jetzt auch in deinem Bücherregal dieses grüne Buch, was man da hinter deinen Ohren sieht, Factfulness. Das ist ja genau auch so ein Buch, was damit mal aufräumt, ja, weil es eben sagt, das Bild, was durch die Medien in unsere Köpfe eingepflanzt wird, das ist ja immer. Es ist immer total negativ. Also wenn du jeden Tag die Bild-Zeitung aufschlägst, ich glaube, dann denkst du, die Welt geht bald unter und die Welt ist so schlecht und die Entwicklung der Welt ist total schlecht. Und auch dieses Buch Factfulness, das räumt damit auf. Hast du es schon gelesen jetzt?
Nee, ich habe es noch nicht gelesen, bin ich noch nicht zugekommen, obwohl das ist ein Weihnachtsgeschenk von meiner Frau gewesen. Also es liegt jetzt schon fast ein halbes Jahr, steht es in meinem Regal. Aber ich bin halt bisher noch nicht dazu gekommen. Aber ich habe natürlich auch schon viel über das Buch gehört, habe schon Passagen aus diesem Buch natürlich auch mitbekommen und bin mal ganz gespannt darauf, das eben dann mal dann eben praktisch auch zu lesen.
Ja, also
Ja.
ein Ding zum Beispiel dort, ne? Wo lebt die Mehrheit der heutigen Weltbevölkerung? A, in Ländern mit geringem Pro-Kopf-Einkommen, B, in Ländern mit mittlerem Pro-Kopf-Einkommen oder C, in Ländern mit hohem Pro-Kopf-Einkommen? Was meinst du?
Ich würde mal sagen, dazwischen, zwischen Mittel- und hohem Einkommen, also wahrscheinlich heute noch Mitteleinkommen.
Ja, genau. Ne? Also B, in Ländern mit mittlerem Pro-Kopf-Einkommen. Wenn du so geprimed bist von den Medien zum Beispiel, dann ist die Top-Antwort auf die Frage, und er hat da eben eine Umfrage gemacht, ja, eben, mit niedrigen, ne? Also die Masse ist ganz arm oder so, ne? Und davon gibt es ganz viele. Und mit diesen Dingern räumt er auf. Also da wirst du jede Menge Freude auch haben an dem Buch, weil ich es da gerade sehe.
Da bin ich mir sicher, da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, ja.
Ja, und dann wollte ich noch eins sagen: Glaubenssätze zum Thema Geld. Ich finde einen sehr schönen Glaubenssatz und den will ich nochmal aus dem Buch hier zitieren. Und für mich der einzig richtige Glaubenssatz zum Thema Geld, der lautet: Geld ist äußerst wichtig in allen Bereichen, in denen mit Geld etwas bewirkt werden kann, und äußerst unwichtig in allen Bereichen, in denen man mit Geld nichts ausrichtet. Ja, und das ist nun mal so, ja, weil dann immer aufgeführt wird, so ein Glaubenssatz wie Geld macht nicht glücklich, ja. Ja, Geld führt, mit Geld kannst du nichts erreichen, eben in Bereichen, mit denen du mit Geld nichts ausrichten kannst, ja. Und das ist so mein Lieblingsglaubenssatz zum Thema Geld aus diesem Buch hier.
Nein, also ich glaube, es ist ja so, nicht sehr viele Menschen treffen ja regelmäßig, sage ich mal, sehr vermögende Menschen. Ich meine, ich hatte jetzt in meinem Berufsleben das Glück, dass ich eben immer wieder mit manchen vielleicht nur einmal in meinem Leben, mit manchen aber auch dann eben mehrfach im Jahr zusammengetroffen bin. Und da reden wir jetzt nicht nur von Millionären, sondern auch von Milliardären. So. Und natürlich bekommst du in diesen Gesprächen mit diesen Leuten natürlich dann auch einen ganz anderen Einblick. Und dann merkst du halt auch über die Jahre in der Kommunikation mit diesen Menschen, dass sie natürlich anders sind als wir, aber in gewissen Parametern, in gewissen Parametern am Ende genauso leben wie wir. Dass sie nicht davor geschützt sind, dass sie, ich sag mal auch, ich sag mal, Schicksalsschläge hinnehmen müssen, dass es eben Krankheit in der Familie gibt, dass eben, ich sag mal, die Ehe auseinanderbricht, dass man Konfliktverhältnisse, sage ich jetzt mal, mit seinen Kindern oder auch mit anderen Leuten in der Verwandtschaft hat. Ja? So, und da ist es jetzt mal vielleicht natürlich ganz interessant, und da habe ich jetzt dann auch mal auch ein, zwei Bücher rausgesucht, nämlich Bücher, die sogar von Milliardären geschrieben wurden. Die haben jetzt da nicht selbst geschrieben und haben dann da also das runtergetippt in ihrem Laptop oder so. Es gibt einige Bücher, die eben Milliardäre selbst geschrieben haben, wo sie sehr intensiv an dem Buch auch mitgearbeitet haben. Und ich habe jetzt mal zwei rausgesucht von zwei Milliardären, bei denen ich auch eben das Glück hatte, sie persönlich kennen gelernt zu haben. Den einen habe ich wirklich nur einmal in meinem Leben getroffen. Mit dem habe ich aber über viele Stunden ein sehr, sehr, sehr intensives Gespräch geführt. Und den anderen, den habe ich sehr, sehr, sehr häufig getroffen. Den habe ich sogar mit meiner Frau privat getroffen, weil wir zum Beispiel mehrere Jahre lang hintereinander immer Silvester bei ihm und seiner Familie eingeladen waren zum Abendessen in St. Moritz. Ja, und wo man dann eben auch sehr beieinander kommt. So, es gibt jetzt ein Problem. Also das eine Buch, das kann jeder von euch besorgen, das gibt es auch noch. Das andere Buch, das wurde 300 Mal geschrieben. Fange ich mit dem mal an. Das Buch heißt Hefe im Teig. Ist auch ein alltäglicher Titel. Und der Autor ist Kurt Engel. So, und er hat dieses Buch, Kurt Engelhorn ist ja vor einigen Jahren verstorben. Und er hat eben praktisch so wenige Jahre vor seinem Tod hat er ein extremst offenes und ehrliches Buch geschrieben, was allerdings nur eine Auflage von 300 Stück hat. Und das wurde auch nie verkauft, sondern das wurde nur an Freunde und Bekannte verschenkt. Und dadurch,
Wow.
dass wir eben das Glück hatten, eben die Familie auch privat kennenlernen zu dürfen und auch privat mit ihnen zusammen sein zu können, war es mir auch möglich, eben eins dieser Bücher eben dann praktisch zu bekommen. Man kann mal hin und wieder auf Amazon, weil es wird nicht auf immer und ewig gehen, dass diese Bücher immer nur privat bleiben. Irgendwann findet man mal irgendwo eins zum Kaufen. Ja, aber ich will mal ein bisschen darüber erzählen. Also Kurt Engelhorn ist der Urenkel von Friedrich Engelhorn. Und Friedrich Engelhorn ist der Gründer der BASF gewesen. So. Und dann gab es ja bei der BASF, die dann eben nach der Gründung immer weiter wuchs, auch verschiedene Spin-offs. Und ich sag mal, diese Familie um Kurt Engelhorn Senior, zusammen auch noch mit einigen Verwandten, Neffen, Cousinen, also es ist eine richtige Familiengeschichte, ja. Haben dann eben im Prinzip Böhringer geführt, eine Abspaltung von der BASF dann irgendwann mal viele Jahre später. So. Und das war dann so ein mittelgroßer Chemiekonzern, den aber der Kurt Engelhorn also wirklich mit einer enormen Energie zu einem riesengroßen Konzern aufgebaut hat. Und in diesem Buch ist er wirklich extremst offen und ehrlich, und er schreibt eigentlich: Ich war wahnsinnig erfolgreich als Geschäftsmann, aber ich bin eigentlich vollkommen gescheitert als Ehemann und als Vater von eben mehreren Kindern. Ja, also und er hat eben auch, ich sag mal, das hat man immer wieder auch gemerkt, ein nicht ganz schwierig, einfaches Verhältnis zu Kindern. Es ist nicht nur eine Ehe, es sind sogar zwei Ehen gescheitert. Erst die dritte, die ist dann eben richtig gut geworden und hat gehalten. Also in diesem Buch sieht man eben, diese Menschen haben halt eben einfach ein enormes Geld. Sie sind enorm erfolgreich, aber scheitern genauso gut mit anderen alltäglichen Dingen, wo du und ich vielleicht es viel besser hinkriegen, eine anständige Ehe zu führen oder vielleicht auch mal irgendwie Kinder vielleicht etwas besser zu erziehen. Und was auch ganz interessant ist, also Kurt Engelhorn, weil er beschreibt dann auch die Streitereien ums Geld, ja, weil das waren eben mehrere Familienstämme. Er war eben sozusagen die führende und federführende dynamische Kraft, ja, aber da waren dann eben die Begehrlichkeiten von Schwagern, von Neffen, von Onkeln, ja, und irgendwann hatte er die Nase voll und hat dann praktisch den Verkauf des Unternehmens an Roche in der Schweiz eingefädelt. Ja. Das ist jetzt auch schon 24 Jahre her, das war 1997, ja. Und das muss man bedenken, das war im Jahre 1997, war das bis dato der größte Unternehmensverkauf in ganz Europa. Und hat damals eben ungefähr 17 bis 18 Milliarden D-Mark ihm eingebracht, ihm und seiner Familie. Ja, und all das, was wir heute eben noch diskutieren, ja, wo wir heute sagen, ach, gucken wir uns mal diese Bezos, diese Musk an, ja, wie die alles tun, um Steuern zu vermeiden. Und das ist eben auch etwas, was der Kurt Engelhorn dann eben mit einer strategischen Präzision eingefädelt hat, ja, wo er sagt eben, Ehe kompletter Versager, Familie kompletter Versager, aber dann strategisch hat er eben im Prinzip den Verkauf von Böhringer an Roche so eingefädelt, dass nicht eine einzige D-Mark Steuer für den Verkauf fällig wurde. Also es gibt nachher noch, also der damalige Finanzminister hat sich noch vergeblich ein Gesetz versucht, über nachträgliche Gesetzesänderungen noch eine Möglichkeit zu finden, den Verkauf dieses Unternehmens zu besteuern. Aber es war am Ende war es eben unmöglich. Der Deal stand, der Deal war sicher. So, und ich sag mal, und da muss man ja auch mal Milliardäre haben jetzt vielleicht andere Dimensionen, aber ich sag mal, wir überlegen uns am Jahresende ja auch, setze ich da vielleicht noch irgendwo die Quittung ab? Habe ich da noch eine Quittung über 100, 200 Euro, die ich absetzen kann? Und vielleicht, also das, was wir alltäglich im Kleinen machen, das machen halt Jeff Bezos heute und Mark Zuckerberg und Warren Buffett von Berkshire Hathaway machen die heute. Und da geht es halt um ganz andere Summen. Und das hat eben ein Kurt Engelhorn eben auch vor 24 Jahren. Und er hat diesen Verkauf strategisch eigentlich schon 2, 3 Jahre vorher vorbereitet, indem er eben entsprechende Tochtergesellschaften auf den Bermudas gegründet hat und eben im Prinzip praktisch die ganzen stillen Reserven, die damals in diesem Unternehmen von Böhringer steckten, die hat er eben ins Ausland geschafft. Ja? Man hat nach dem Verkauf damals, hat man eben das Gesetz geändert. Also wir haben ja heute, wenn du mit einem Unternehmen ins Ausland gehst, haben wir ja diese sogenannte Wegzugsbesteuerung. Die wurde eigentlich damals eben praktisch sozusagen gesetzesmäßig erst auf den Weg gebracht, nachdem der Kurt Engelhorn da eben ihm das gelungen war, mit einer Verlegung praktisch komplett die Steuern eben zu sparen. Nein, und dieses Buch ist so toll, weil er auch ganz einfache Sachen, ich meine, also Kurt, also wir waren ja zum Beispiel immer in St. Moritz eingeladen, in seinem Haus, da hat er ein Haus, ich weiß nicht, da am Sowetterhang, ich sag mal, das hat damals schon, ich sag mal, einen Wert von 30, 40 Millionen Schweizer Franken gehabt. Dann gibt es Häuser, wow. In, ja, dann gibt es Häuser in Gestad, Häuser im Dorf. Oder er schreibt dann so eine Szene, dass ihm eins der größten Anwesen dann also auch in der Nähe von Monaco gehört, ja. Aber ihn kannte da keiner. Ja? Und er hat dann mal geschrieben, er ging dann mal in Monaco in ein Café und da hat man ihn dann gebeten, das Café wieder zu verlassen, weil es sei voll, ja, weil man ihn einfach nicht kannte. Ja, und also er war als Unternehmer extrem erfolgreich. Er sagte, er ist als Familienvater und Ehemann ist er gescheitert. Und ansonsten war er immer, sage ich mal, ein extremst bodenständiger Mann. Also ich sage mal, wenn du den jetzt so irgendwo in Berlin in einem Café treffen würdest, als älteren Herren, würdest du niemals darauf kommen, was hinter solchen Menschen steht. Und steckt, ja, dass es eben Menschen sind, die extremst diszipliniert und hart arbeiten Und darüber eben leider manchmal dann andere Dinge, die im Leben sehr, sehr, sehr wichtig sind, einfach vielleicht dann eben, vernachlässigen oder gar vergessen.
Ja, enorm spannend. Und in welchem Kontext hast
schreibt in diesem Buch auch ganz offen über andere Probleme. Ja, zum Beispiel dieser permanente Zwist, der dann auch dazu geführt hat, dass er gesagt hat, ich habe jetzt die Schnauze von meinen Cousinen und Neffen voll. Ja, er hat gesagt, also ich hatte Phasen, da konnte ich wirklich diesen ganzen Stress mit der Familie, mit den ganzen Mitanteilseignern nur noch ertragen, indem ich mir abends eine Flasche Rotwein reingezogen habe. Und dann sagt, das ist aber langfristig nicht gut für die Gesundheit. Ja? Und so ist dann bei ihm gereift, dieser Entschluss, eben langfristig diesen Verkauf des Unternehmens vorzubereiten. Also, ihr könnt ja mal, das Buch ist, es ist fast unmöglich ranzukommen, aber es gibt mittlerweile, ich glaube, das Handelsblatt hat vor ein paar Jahren mal Artikel gemacht. Ich glaube, auch das Manager-Magazin hat über ihn mal geschrieben. Also man kommt zumindest an Auszüge dieses Buches mittlerweile heran. Ja, und es beschreibt eben einen der damals reichsten deutschen Männer, mit all seinen Stärken und Schwächen. Ja, und am Ende kommst du, wenn du das dann gelesen hast, der Mann lebt genau mit denselben Problemen wie wir.
Ja, sehr cool. Was war das zweite Buch, Helmut?
Das zweite ist ein Buch auch über einen Millionär, und zwar Milliardär, und zwar über den Prinz Al-Waled. Ja, das heißt einfach nur Al-Waled auch. Das ist von dem, ist ein sehr berühmter CNN-Journalist, von dem Riz Khan geschrieben worden, ist auch schon ein paar Jahre alt. Heißt einfach nur Prinz, Geschäftsmann und Milliardär. Ja. Und das beschreibt eben auch diese enorme Konsequenz, wie du eben deine Geschäfte organisierst, wie du eben, also ich sag mal, ein Mindset oder etwas, was sich durch fast jeden Milliardär durchzieht, das ist diese brachiale Fokussierung auf ganz bestimmte Themen und diese eben, sage ich mal, zu erreichen und durchzusetzen. Und wenn man da eben heftige Rückschläge bekommt, ja, dass man dann eben, ich sag mal, nicht aufgibt, sondern weiterkämpft. Ja. Und ich habe Prinz Al-Waled kennengelernt 1990. Da waren wir gut 11 Stunden saßen wir nebeneinander auf einem Flug von Los Angeles nach Zürich. Da wusste ich gar nicht, dass er es ist. Ja? Da wusste ich gar nicht, dass er es ist. Wir haben uns dann nur angefangen zu unterhalten, und weil wir beide, ja, ich war ja eben Börsianer und angehender Banker. Ich hatte ja damals gerade eben meine erste Stelle in meiner Bank angefangen, und er war eben Investor und Finanzier. War damals auch noch nicht so groß wie heute, weil ich sag mal, heute gehört er ja mit mehreren Milliarden Vermögen zu auch einem, ich sag mal, der reichsten Menschen der Welt. Wir haben uns also fantastisch unterhalten, und ich habe dann erst 2-3 Jahre später registriert, wer dieser Mann eben dann war. Und dann habe ich mir natürlich, als dann ein paar Jahre später dieses Buch rauskam, dann auch eben dieses Buch von ihm gekauft. Und das zeigt eben auch diese, also ich will nur eine einzige kurze Szene beschreiben, ja, und das zeigt eben, wie hart diese Menschen arbeiten. Also Prinz Al-Waled war eben in Paris an einer Übernahme dran, und es hakte vorne und hinten, ja. Und das sind dann Menschen, die sind dann abends, sage ich mal, um 11 Uhr müde, ja. Und dann sagen sie, okay, dann vertage ich das Problem auf morgen früh, und dann geht es morgen früh ab 7 Uhr weiter. Dann schreibt er das, wie er sich da in Paris in dem Hotel Georges Saint dann zur Ruhe begibt. Das ist übrigens ein Hotel, was ihm gehört. Das ist eines der besten und teuersten Hotels in Paris, was ihm auch gehört, das Hotel. Ja, und dann sagt er, dann ist er irgendwann so um kurz vor 2 Uhr morgens wach geworden, und dann hat ihn das nicht losgelassen, da bis morgens um 7 zu arbeiten, sondern dann ist er um 2 Uhr ans Telefon gegangen, hat eben 4, 5 wichtige Mitarbeiter angerufen und hat gesagt, wir treffen uns um 2.30 Uhr zu einem Spaziergang durch Paris mitten in der Nacht, und wir müssen die Dinge weiter besprechen. Das hat bis morgen früh nicht Zeit. Also eben diese Fokussierung, Dinge, also wirklich, man sagt ja immer 24/7 rund um die Uhr, ja, dass das Menschen sind, die auch wirklich dann für diese Dinge dann brennen und dann eben auch wirklich Lösungen suchen, ja, und dann eben da auch, ich sag mal, nicht nur von sich alles geben, sondern auch sehr häufig von ihrem Umfeld erwarten, dass man eigentlich immer irgendwo zusammenkommt. Ja, und das ist halt schon, du kommst dann morgens als Banker von ihm um 2 Uhr einen Anruf und dann heißt es, um 2.30 Uhr treffen wir uns da und da in Paris und gehen einfach mal 2-3 Stunden in der Nacht durch die Stadt spazieren. Ja, und, aber wir müssen einfach im Deal weiterarbeiten.
Ja, enorm spannend. Hast du den anderen Milliardär quasi auch kennengelernt durch Zufall oder im Rahmen deines beruflichen Kontexts?
Den Kurt Engelhorn, den ersten.
Ja.
Den habe ich über einen befreundeten Rechtsanwalt kennengelernt, der meine Frau und mich dort privat bei dieser Familie eben als wir in die Schweiz gezogen, den habe ich kennengelernt, also 1997 war der Verkauf. Und ihn haben, meine Frau und ich, dann haben wir die Familie Engelhorn dann 2000 kennengelernt.
Ja, und spannend.
Auch regelmäßig eben Zeit mit ihnen verbracht und der Familie. Und dann natürlich auch einfach immer wieder tolle. Weil für mich ist das ja eben so interessant. Ja, du liest dann so ein Buch. Und das ist natürlich für mich noch eine, es ist ja immer, wenn du jetzt, sage ich mal, ein Buch über Theo Albrecht von Aldi liest, ja, dann wissen wir alle, dass Aldi eine extreme Success-Story in Deutschland war. Aber die wenigsten von uns haben eben, ich sag mal, Theo Albrecht mal vielleicht persönlich kennengelernt. Oder auch mal die Hintergründe dieser Familie kennengelernt. So. Und deswegen haben mich eben solche Bücher eben auch immer wieder interessiert, ja. Und das ist hier zum Beispiel, und dann bist du wieder dran, also von Dieter Brandes, die 11 Geheimnisse des Aldi-Erfolges. Das ist so ein Buch, das eben auch beschreibt, wie eben diese Familie Albrecht eben praktisch dann aus einem kleinen Tante-Emma-Laden, ja, ich sag mal, Deutschlands größten Einzelhandels-Lebensmittelkonzern gemacht haben. Und für mich war es natürlich umso interessanter, weil ich eben dann zu den wenigen Menschen gehören durfte ab, ich glaube, 1993, 94, da war ich noch in Deutschland, wo eben diese ja heute auch in den Medien teilweise mal hin und wieder zitierte Markus-Stiftung, das ist eine der drei Stiftungen der Familie Albrecht, weil es gibt ja im Moment da eine riesige Erbstreiterei, ja, weil die eine Familie eben verprasst das Geld zu stark und die andere will eben eher sehr sparsam und so leben. Ja, und da lernt man eben, und was man eben von so reichen Menschen auch eben immer wieder lernt, ja, ist, dass die unheimlich sparsam sind. Ja, dass die unheimlich sparsam sind, ja, also ganz anders, ja. Ich meine, heute in den Nachrichten hörst du, dass jetzt Minister Spahn und Andi Scheuer als Verkehrsminister beide sozusagen rechts und links eine Watschen bekommen haben, weil sie halt einfach das Steuergeld aus dem Fenster schmeißen, ja, wie unsere ganze Politik ja einfach viel zu wenig sorgfältig mit dem Geld umgehen und deswegen eben wir seit Jahrzehnten immer weiter verschuldete Haushalte haben. Und dann siehst du eben bei so einer Familie Albrecht, ja, wo ein Theo Albrecht, und die Geschichte stimmt tatsächlich, das habe ich also mal dann gefragt, ja. Also ich habe wirklich mal gefragt, stimmt das? Hat Theo Albrecht das persönlich geführt, dieses Telefonat? Und dann hieß es ja, das Gespräch hat es persönlich gegeben. Also ein Niederlassungsleiter einer Aldi-Filiale hat 5 Kugelschreiber bestellt. Und daraufhin hat Theo Albrecht ihn angerufen und gefragt, wieso bestellen Sie 5 Kugelschreiber? Sie haben nur einen und Sie können nur mit einem einzigen Kugelschreiber schreiben. Ja? Ist überspitzt, aber das zeigt eben, also ich sag mal, Geld kommt eben sehr häufig auch davon, dass ich eben, sage ich mal, weniger ausgebe, als ich einnehme. Und wir wissen ja, dass es viele Menschen gibt, die Probleme haben, ja, die teilweise vielleicht auch gar nicht überhaupt nicht sparen, weil sie eben immer sehen, dass am Monatsende das ganze Geld, was sie haben, eben praktisch ja, aus. Man hat am Monatsanfang die Summe X und am Monatsende ist die Summe bei Null. Ja, und das erlebt man durch viele Bereiche. Das erlebt man nicht nur bei Menschen, die mit 2000 Euro im Monat erleben. Und auch das habe das auch schon erlebt bei Menschen, die mit viel Geld im Monat leben müssen, ja, dass dies, also du schaffst es auch eben zigtausende von Euro jeden Monat bis zum Monatsende praktisch komplett auf den Kopf zu hauen.
Ja, das habe ich letztens erlebt, da hatte ich mit einem Vermögensverwalter gesprochen, der für, ähnlich wie du, für hochvermögende Menschen Geld anlegt und da kam ein Profifußballer auf ihn zu. Und dieser Profifußballer, der war 20 Jahre alt und hat er gerade erst seinen ersten großen Vertrag unterschrieben. Und in diesem Vertrag stand ein monatliches Fixgehalt, also ohne Prämien. Ja, die kriegen ja noch Punkteprämien, Torprämie und so weiter. Also nur ein monatliches Fixgehalt von 200.000 Euro. Und was hat dieser Profifußballer gemacht? Er hat den Vertrag unterschrieben und hat erstmal 3 Millionen Schulden gemacht, hat sich eine Penthouse-Wohnung gekauft, hat sich und seinem Anhang von 20 bis 30 Leuten, ne, in seinem persönlichen Umfeld Sportwagen gekauft. Und da musst du dir mal vorstellen, ne, dieser Kerl hat alle Voraussetzungen, nie wieder in seinem Leben arbeiten zu müssen, wenn er ein paar Dinge macht. Aber du kannst es selbst schaffen, 200.000 Euro im Monat zu verjubeln, beziehungsweise er hat es sogar geschafft, sie zu verjubeln, bevor er sie überhaupt erhalten hat, ja, weil die verdient er ja laufend, ne? Und das ist auch so ein krasses Beispiel dafür, weil eben nicht beigebracht wird, wie mit Geld umzugehen ist, ne? Also so, und das ist und das finde ich sehr extrem, aber du hast ja in deinem Leben jetzt so viele vermögende Menschen kennengelernt und dieser Punkt Sparsamkeit, ist der dir bei allen aufgefallen, bei 95%, oder wie schätzt du da
Aber
die gefühlte Quote ein?
also sehr, 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 sehr hoch. Also ich würde mal sagen, irgendwo so zwischen 80 und 90%. Ja, dass das einfach, weil es, und das hat damit auch zu tun, dass eben sehr häufig ja, wenn du jetzt reiche deutsche Unternehmerfamilien siehst, das war ja eben, ich sag mal, die Gründergeneration nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, und einer meiner Sätze, die ich ja immer sage, auch das größte Vermögen, ja, auch das größte Milliardenvermögen entsteht immer mit dem ersten Euro. Ja, und viele Milliardäre, man denkt ja immer, Milliardäre sind eigentlich reiche Erben. Aber ein Großteil der Milliardäre, die wir heute auf dieser Welt haben, das sind Selfmade-Milliardäre. Ja, fangen wir mal ganz oben an. Jeff Bezos, Selfmade-Millionär. Bill Gates, Selfmade-Millionär. Der Monsieur Arnault von LVMH, der jetzt kurzfristig mal der reichste Mann, Selfmade gemacht. Warren Buffett, Selfmade gemacht. Ja, also wenn du jetzt, sage ich mal, die Top 20 der Milliardäre runtergehst, gut, da ist jetzt die Familie Walton, das ist ja Walmart in Amerika, da ist jetzt die zweite Generation, weil der Gründer, der Sam Walton, eben vor einigen Jahren verstorben ist und jetzt natürlich eben drei, vier Familienstämme dieses Vermögen bekommen haben und jetzt natürlich zu den, aber die meisten Milliardäre, die wir heute haben, sind Selfmade-Milliardäre. So, und die haben eben gelernt, klein anzufangen. Ja, Bill Gates war mal ganz klein. Steve Jobs von Apple, der Gründer von Apple, war mal ganz, ganz klein. Ja. Und dann ist man irgendwann riesengroß geworden. Und diese Sparsamkeit, die bleibt in diesen Menschen drin. Und das Problem liegt darin, wie kriegst du eben jemanden, der nicht sparsam ist? Wie kriegst du den, dass du ihm eine Lektion erteilst, dass er sparsam wird? Das war zum Beispiel so ein Konflikt, auf den geht der Kurt Engelhorn auch in seinem Buch ein. Also dieser Kurt Engelhorn Senior hat dann eben mehrere Kinder und ein Sohn ist der Kurt Engelhorn Junior. Und der ist natürlich dann in eine mit allen Finanzen ausgestattete Familie hineingewachsen und für den war Geld nie ein Problem. Und hat er auch gesagt, ich hatte immer Schwierigkeiten, den irgendwie zu bremsen. Ja, so. Und oder ich sag mal, in ganz anderen Fall, da hat es ein Vater gelungen, seinen Sohn, der wirklich mit dem Geld um sich geschmissen hat, mit dem Geld um sich geschmissen hat, mit einer ganz harten Maßnahme dazu zu erziehen, dass er heute sehr sparsam ist. Und zwar ist das ein asiatischer Geschäftsmann, er auch erste Generation, von null ein Milliardenvermögen aufgebaut, zwei Söhne. Und der jüngere Sohn, der hat mit dem Geld um sich geschmissen. Der Vater hat ihm ein Limit gegeben, was er ausgeben darf. So. Und er hat aber jeden Monat mehr ausgegeben. So. Und wenn ich euch sage, was das für ein Limit war, dann fallt ihr hinten rum. Das war 1 Million Dollar pro Monat. mehr durfte der Sohn nicht ausgeben. So, aber das hat er monatelang nicht eingehalten. So. Und dann hat der Vater gesagt, jetzt ist ihm der Geduldsfaden gerissen und er hat einen ganz bestimmten Moment abgewartet, wo er wusste, wenn er jetzt seinem Sohn den Finanzhahn zudreht, dann ist er in einer ganz brutalen, hoffnungslosen Lage. So, diese asiatische Familie kam eben aus Asien und er hat dann einen Moment genutzt, wo der Sohn mal wieder mit dem Privatjet des Vaters in Paris war. So. Und alleine mit dem Privatjet mal eben von Asien nach Paris zu fliegen, da sind ja von, da geht ja viel Geld an so einen Flug, der kostet irgendwie 15.000 Dollar die Stunde, ja, und wenn du dann 12, 13 Stunden in der Luft bist, dann sind die ersten 200.000 Dollar schon weg. Also das ist erstaunlich, wie das Geld da noch wegkriegst. So. Und dann war dieser Sohn in Paris und dann hat der Vater den Hahn zugedreht. So, und was passierte dann? Dann kam ein Telefonanruf des Generaldirektors des Hotels, in dem er in Paris in der teuersten Suite nächtigte und fragte an, hören Sie mal, wir haben da irgendwie ein Problem mit der Kreditkarte. Ihre Kreditkarte ist nicht gedeckt, wir können hier nichts abbuchen. Dann hat der Sohn gesagt, ja, ich rufe gleich bei meinem Vater an, da muss irgendwas so. Und dann hat er dort angerufen, dann hat der Vater gesagt, nee, Sohnemann, das ist jetzt dein Problem. Du wirst diesen Hotelaufenthalt wahrscheinlich nicht zahlen können. So, und dann hat der Sohn gemacht, okay, ich komme zurück. So, und dann merkte er es auch, er wollte beim Flughafen anrufen und wollte die Maschine auftanken lassen für den Rückflug nach Asien. Und da sagten die, ja, nee, wir können die Maschine nicht voll tanken, wir haben kein Geld. Womit wollen Sie den Sprit bezahlen? So, dieser Sohn, der damals, das war vor 25 Jahren, also der war damals in meinem Alter, so Ende 20, 28, ja. Was hat er dann gemacht? Und das hat ihn dann geprägt. Und er saß da vollkommen nackt in Paris, ohne ein Pfennig Geld, ja. Was er gemacht hat, er ist in ein Restaurant gegangen, wo er normalerweise zu den Top-Kunden gehört und hat den Restaurantbesitzer gefragt, ob er dort ein paar Wochen arbeiten könnte. Aber er hätte einfach kein Geld. So, und gerade für einen Asiaten, der hat in dem Moment sein Gesicht verloren. Das ist das Schlimmste, was einem Asiaten passieren kann, sein Gesicht zu verlieren. Ja? So, aber er hat gesagt, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss sehen, dass ich bei Ihnen vielleicht einfach jetzt in der Küche 1.000, 2.000 Dollar verdienen kann und ich mir dann einen Rückflug in der Economy-Klasse nach Asien leisten kann. So. So, das, also eine reale Geschichte, die funktioniert hat, ja. Und seitdem ist dieser Sohn, der über Monate und Jahre Schwierigkeiten hatte, mit weniger als 1 Million US-Dollar im Monat auszukommen, seitdem kommt er, ich sag mal, mit minimalen Bruchteilen davon aus.
Mhm. Ja, sehr spannend. Ich wollte noch eine Ergänzung machen zum Thema, zum Wort sparen. Ich glaube, das Wort sparen ist häufig auch ja sehr negativ besetzt. Also ich glaube, wenn man die Gefühlswelt mal durchleuchten könnte, wenn man das Wort sparen sagt, ja, oder wenn Menschen das Wort sparen in den Mund nehmen, dann ist das in so einer Ecke wie, weiß ich nicht, Pickel oder so, ja. Also in so einer sehr negativ behafteten Ecke. Und was ich einen guten Tipp finde, den ich mal gelesen habe, ist das Wort sparen eben zu ersetzen mit sich selbst zu bezahlen. Also wenn man sparen, nicht zum Thema sparen sagt, ich spare jetzt was, sondern ich bezahle mich jetzt selbst. Mhm. Ja? Mhm. Und auf einmal beginnst du das viel lieber zu machen. Also wenn ich in mein Depot quasi Geld überweise, dann ist das für mich immer, mich selber zu bezahlen. Ja, da kommt jetzt mein wirkliches Geld hin, ja, mein wirkliches Gehalt kommt dorthin, ja. Von dem anderen Geld bezahle ich häufig andere, nämlich, weiß ich nicht, meinen Mieter, meine Versicherung und weiß Gott wen, ne? Aber ich bezahle nicht mich selbst. Das Geld, was ich nehme und in mein Depot transferiere, das ist tatsächlich, da bezahle ich mich selbst. Und deswegen ist es mir, glaube ich, auch gelungen, dass ich monatlich eben über 10.000 Euro da inzwischen reinhaue, weil ich so eine starke Motivation aufgebaut habe, mich selbst zu bezahlen. Und vielleicht ist das nochmal so ein Mindset-Switch, den der ein oder andere mitnehmen kann, um sich auch zukünftig selber besser sich selbst zu bezahlen. Ja.
Ja? Also das ist ja, man muss das eben lernen. Und viele Milliardäre, die jetzt, ich sag mal, von null etwas aufgebaut haben, die wissen, wie sparen geht, weil sie ja am Anfang kein Geld hatten und alles Geld, sage ich mal, für ihre Firma brauchten. Oder genau wie du jetzt eben sagst, ich möchte ja einfach jeden Monat dieses Geld in mein Aktiendepot stecken. So, die dann eben lernen zu investieren und zu sparen. Wir sehen das ja jetzt gerade so in diesen Erbengenerationen, ja, wo eben dann, ich sag mal, plötzlich jüngere Menschen, die nie sparen mussten, dann möglicherweise damit eben Probleme bekommen und dass es da mancher harten Maßnahmen der Eltern braucht, eben dann vielleicht eben die nachfolgende Generation. Eben auf dieses Thema eben einzustimmen, dass eben ja also sparen eigentlich immer, weil du musst immer versuchen, weniger auszugeben, als du einnimmst. Das musst du machen, wenn du 1.000 Euro im Monat hast, aber du bekommst auch Probleme, wenn du eben 100.000 Euro im Monat hast und du gibst 105.000 Euro im Monat aus, dann hast du irgendwann ein Problem. Ja? So, und wenn jemand, der nur 1.000 Euro hat, es schafft eben, ich sag mal, 200 Euro im Monat zu sparen, hat er im Zweifelsfalle irgendwann mal eine größere Stabilität in seinem privaten Vermögen als jemand, der, ich sag mal, 50.000 Euro im Monat hat, aber jeden Monat 60.000 ausgibt.
Ja, Helmut, die Stunde ist schon wieder rum. Es ging schon wieder sauschnell.
Ja.
Ich denke, wir haben einige Bücher geschafft und du hast einige Exoten auch hier
Naja,
rausgekramt.
ich hätte noch, aber wir können ja, wenn ihr Interesse habt, weil ich habe noch so ein, zwei Exoten, über die ich dann beim nächsten Mal auch noch gerne sprechen könnte. Also das sind dann auch Bücher, die wirklich teilweise eben wie hier dieses, was ich habe, was dann auch über 40 Jahre alt ist und praktisch im Jahr 1980 etwas ähnlich beschrieben hat, was im Jahr 2001, also praktisch 21 Jahre leider in New York dann brutalste Realität wurde, nämlich die Anschläge von 9/11. Ja? Und zwar ist das eben einer der ein faszinierendes Buch, das sind zwei Politikexperten, die praktisch 1980 schon ein Buch geschrieben haben über eine Bedrohung durch Terroristen, die ganz New York erschüttern. Natürlich nicht exakt, wie es dann passiert ist, aber in den Dimensionen eben extremst ähnlich, ja. Also wo man denkt, Dinge, die unmöglich sind, die dann doch abgewandelt eben Realität wurden. Ja, und eben, wie gesagt, noch einiges andere. Aber das können wir ja mal gucken, wenn ihr da Interesse habt. Es gibt so viele tolle Bücher. Also ich glaube, wir können da eigentlich wahrscheinlich alle 6, 8 Wochen mal so eine Stunde eben praktisch mit ausfüllen. Und ich meine, du bist ja auch eine Leseratte, du hast da sicherlich auch noch viele, viele Bücher. Und ich sag mal, das sollen unsere Zuhörer entscheiden. Und wenn die sagen, euch gefällt das, dass wir mal uns so über Bücher und das, was man aus Büchern lernen kann, austauschen, dann machen wir das.
Ja, genau, das können wir ja mal so offen in den Raum stellen. Du hast jetzt eine schöne Spannungskurve aufgebaut mit deinem Buch. Ja, das finde ich auch sehr cool. Also letztendlich, wenn ihr wollt, dass wir weitere Bücher vorstellen, irgendwie in 4 bis 6 Wochen wieder das nächste Mal, dann haut am besten einen Kommentar unter die Aufnahme. Und wenn wir dann viele, viele Kommentare auch sehen, wenn wir sehen, irgendwie, das hat gefallen, dann machen wir einfach weiter, bis ihr sagt, keine Lust mehr.
Denn wie gesagt, es gibt noch so viel, zum Beispiel wir haben ja gerade über Walton, das Buch über Sam Walton habe ich auch noch hier, eben den Gründer von Walmart, der das Ganze, was Aldi in Deutschland gemacht hat, noch in mehrfach so groß, dann eben in Amerika eben dann aufgebaut hat. Also aus einem Tante-Emma-Laden, den größten Einzelhandelskonzern, den es auf der Welt gibt. Ja, also, und das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis Amazon den eben, ich sag mal, sozusagen auf die Pelle rückt.
Ja, nee, aber wir sind ja auch gerade dabei, auch online ganz stark zu werden. Also auch die Kurve scheinen sie quasi zu schaffen, was ich sehr interessant finde. Und da ja auch gegen Amazon jetzt gut ankämpfen.
Naja, und das zeigt eben, also Sam Walton war ja genauso wie die Aldi-Brüder extrem sparsam. Und wir überlegen, wenn ihr jetzt mal so ein bisschen über Aldi googelt, da gibt es ja jetzt um diese Markus-Stiftung, ja, für die ich ja auch als Banker mal eine Zeit lang arbeiten durfte, ja, und wo alle Vermögenswerte von oder ein Großteil der Vermögenswerte der Aldi-Familien eben gebündelt und betreut, gibt es ja jetzt auch offene juristische Streitereien, weil eben der eine Familienstamm eben die Werte der Gründereltern lebt, nämlich sparsam, 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 ja, und diese Babette, ich glaube, sie heißt Babette, diese Frau, ja, eben jetzt sozusagen mehr durch Society-Geschichten in Bund und Bild auffällt, ja, was eben dieser Familie Albrecht ein vollkommen zuwider ist, ja, bis dahin, dass man sich jetzt vor Gericht darüber streitet und versucht, denen eben den Geldhahn da eben abzudrehen.
Spannend, ja. Dann Helmut, ich sag besten Dank.
Bis.
Ich muss mal im Nachhinein nochmal alle Bücher aufschreiben. Die kommen dann auch in die Beschreibung mit rein. Und ja, wir sehen uns spätestens dann wahrscheinlich in 4 bis 6 Wochen,
Ja.
wenn genug positives Feedback kommt. Aber ich habe schon gerade gesehen, es hat schon einigen ganz gut gefallen, glaube ich. Und wünsche dir einen schönen Abend. Grüße an deine Frau.
Ja, dir auch, ja, und euch allen jetzt auch noch einen schönen Abend und dann vielleicht bis in 4, 5, 6 Wochen, ne?
Alles
Super.
klar. Ciao.
Cool. Tschüss.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist MB_Maurice_Borg.